Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein, und es ist schon ein großer Vertrauensbeweis, dass ich hier predigen darf, wenn die gesamte verantwortliche Gemeindeleitung nicht anwesend ist. Früher hat man mal gesagt, Gastprediger können alles sagen, was sie wollen. Wenn sie dann gegangen sind, kann man dann den Staub wieder zusammenwischen. Ich war ja schon vor kurzem hier, also relativ kurz, im Ende November, und habe euch dort erzählt, dass ich im Moment eine kleine Pensionsbeschäftigung wahrnehme als Barista in einem kleinen italienischen Kaffeehaus. Und ich dachte, damit die, die mich noch nicht so gut kennen, noch etwas von meinem Leben vernehmen, möchte ich euch eine ganz kleine Episode erzählen, wie ich meinen Dienst begonnen habe. Das hat nämlich auch etwas mit dieser Gegend hier zu tun. Ich war ein halbes Jahr lang mit Jesus unterwegs, lernte Jesus kennen über die Jugendgruppe und über evangelistische Aktivitäten des damaligen Aargauer Distrikts, und der damalige Leiter Armin Reichenbach, der kam auf die Idee, mir einen Predigtdienst in Seon anzuvertrauen. Und ihr müsst wissen, ich war damals ziemlich unkonventionell gekleidet, also der langen Rede kurzer Sinn, ich musste zuerst ein Hemd kaufen, ein paar anständige Hosen, damit ich überhaupt auf die Kanzel stehen durfte. Und bin dann da nach Seon gefahren und war natürlich total nervös, weil ich ja predigen musste, und wie predigt man und wie macht man das? Ich hatte mich massiv vorbereitet, indem ich zwei Predigten las eines ganz großen Predigers, nämlich von Spurgeon. Und ich habe mir da Notizen herausgeholt, und ich dachte, ja, ich nehme besser gerade beide Predigten. Ich weiß ja nicht, ob ich ob die erste reicht für die Zeit, die man für die Predigt vorgesehen hat. Ich fuhr wahnsinnig früh los, ich kam viel zu früh in die Gegend von Seon, und so da in der Gegend von Lenzburg gibt es da eine Kiesgrube. Und da bin ich runtergefahren in die Kiesgrube und habe noch einmal gebetet, mir alles durch den Kopf gehen lassen, und habe gesagt, die Bibel sagt, nein, du bist nicht zu jung und so weiter. Und dann bin ich dann losgefahren da nach Seon. Und damals war es natürlich noch so, dass man alles selber machen musste, oder? Also musste. Es war damals einfach Stil. Also der Prediger, der hat die Einleitung gemacht, der hat durch die Lieder geführt, der hat die Gebetszeit geführt, der hat dann die Predigt gehalten und alles, was so eben zusammengehört. Und kurz zusammengefasst, ich war am Ende meiner zweiten Predigt, und der Gottesdienst hatte am Ende meiner zweiten Predigt inklusive Liedersingen, Gebetszeit und Gebetseinleitung und alles gerade 30 Minuten gedauert. Und dann kam ich dann zum Ende und habe den Gottesdienst abgeschlossen. Das war also mein erster Predigtdienst. Heute Morgen habe ich noch zu unseren Verwandten Kurt und Ruth gesagt, ich würde heute 2 Stunden predigen, und offenbar gehört es auch zu einer Alterserscheinung, dass je älter man wird, man immer mehr meint zu sagen zu haben. Aber ich werde mich an die Zeit halten, die mir gegeben ist. Für die heutige Predigt möchte ich gerne die ersten Verse aus dem 1. Korintherbrief lesen. Und manchmal ist es gut, wenn man sich mal wieder in Erinnerung ruft, wie waren da die Verhältnisse, die zu diesem 1. Korintherbrief geführt haben, der dann vom Heiligen Geist inspiriert wurde und Teil unserer Bibel geworden ist. Die Apostelgeschichte zeigt uns, dass Paulus diese Gemeinde in Korinth gegründet hatte, als er auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs war. Er tat dies nicht allein, das ist auch noch sehr interessant, sondern mit einem relativ großen Team. Und er war auch nicht einfach nur für eine kurze Evangelisation dort von 2-3 Wochen oder ein paar Monaten, sondern er verbrachte 1,5 Jahre dort, bis die Gemeinde einigermaßen stand, und dann hat er Korinth wieder verlassen, ging an weitere Orte, um dort Gemeinden zu gründen. Und nachdem Paulus die Gemeinde verlassen hatte, kam es in der Gemeinde von Korinth zu massiven Problemen. Es sind Probleme die wir zum Teil auch heute noch kennen. Es ging um Uneinigkeit in der Gemeinde. Der eine behauptete das, der andere behauptete jenes und der große Gründervater war nicht da. Es gab eine gewisse Menschenorientierung. Die einen beriefen sich auf Paulus, die anderen beriefen sich auf Petrus, die nächsten beriefen sich auf Apollos, ein Mitglied in diesem Team von Paulus. Der Umgang mit moralischen Verfehlungen war noch nicht klar. Wie handelt man in der Gemeinde moralische Probleme? Die Frage der Gottesdienstgestaltung gab zu reden. Der respektvolle Umgang mit dem Abendmahl fehlte. Der Gebrauch von Gaben war nicht geordnet. Und die Frage der Auferstehung war auch nicht klar. Also ihr seht, die Gemeinde in Korinth, von der wir jetzt dann den Brief lesen, den Paulus geschrieben hat, war doch in einigen Nöten. Und in der Tat ist es so, der erste Korintherbrief ist der problemorientierteste Brief im ganzen Neuen Testament. Und trotzdem, und das ist meine Botschaft, da könnte ich eigentlich schon wieder hinsitzen, und trotzdem lesen wir in diesen ersten Zeilen, die Paulus der Gemeinde schreibt, eine Begeisterung für die Gemeinde. Paulus, trotz allen Mängeln, die er sah und die er auch zu beheben versuchte, hatte eine Begeisterung für die Gemeinde, einen tiefen Glauben, dass Gott mit den einzelnen Menschen unterwegs war, und dass er mit ihnen auch ans Ziel kommen würde und dass er mit dieser Gemeinde Geschichte schreiben will. Lesen wir. Paulus, der durch den Willen Gottes zum Apostel Christi Jesu berufen wurde und Sosthenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die in Christus Jesus Geheiligten, an die zu Heiligen Berufenen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, dort wie hier. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke euretwegen meinem Gott alle Zeit für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben worden ist. In ihm seid ihr reich geworden an allem. Reich an Wort und Erkenntnis aller Art. Denn das Zeugnis von Christus ist bei euch so fest verankert, dass es euch an keiner Gabe mangelt, solange ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Er wird euch auch Festigkeit geben bis zum Ende und kein Tadel wird euch treffen am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist Gott, durch den ihr berufen wurdet in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist noch ein bisschen weiter vorne geschrieben. Liebe Freunde, geistlich gesehen gibt es nur eine Einrichtung, die wirklich göttlichen Ursprungs ist, die die Verheißung Gottes in sich und auf sich trägt und die die Zusage der göttlichen Kraftoffenbarung bekommen hat, und das ist die Gemeinde. Und diese Gemeinde, das hat Jesus schon gesagt, wird nicht untergehen. Es kann sein, dass einzelne Gemeinden es nicht schaffen, aber die Gemeinde an sich wird nicht untergehen, weder durch militante Angriffe, noch durch wirtschaftlichen Druck, noch durch Ächtung, noch durch Ignorieren, noch durch Verfolgung. Die Kirchengeschichte beweist uns eindrücklich, wie Gott zu aller Zeit immer zu seiner Gemeinde gestanden ist und wie es immer möglich war, dass durch den Heiligen Geist Erneuerung und weitere Fortschritte gemacht werden konnte. Sie ist und bleibt der Leib Christi und Jesus Christus selbst ist der Herr der Gemeinde. Und an dieser Gemeinde können wir Anteil haben. Und es ist nicht Gottes Plan, dass wir einfach irgendwo auf einer Liste dazugehören, sondern es ist Gottes Plan, dass wir als Glieder an diesem Leib wie ich euch das letzte Mal, als ich hier war, versucht habe klarzumachen, du bist Gemeinde. Ich bin Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Und die Gemeinde kann nur dann leben, wenn sich jeder Einzelne als ein Glied, ein aktives Glied dieser Gemeinde versteht. Jesus gab sein Leben für die Gemeinde. Er gab es für die sündigen Menschen. Aber es war immer sein Plan, dass die Menschen, die durch seine Erlösung und Vergebung neues Leben bekommen, dass sie Teil dieser Gemeinde werden. Und Paulus gab seine Kraft, seine Energie, sein Leben dafür. Er war richtig gehend begeistert von der Gemeinde. Er war ein Fan der Gemeinde. Der Text, den wir gelesen haben, beginnt mit Paulus. Und wenn wir diesen Namen hören, dann bauen sich vor uns verschiedene Bilder auf. Wir erinnern uns an seine großartige Biografie. Paulus, der als Pharisäer ausgebildet war, der große Teile des Alten Testamentes auswendig konnte, der sehr religiös war, er war aber auch religiös verblendet. Und Paulus war unterwegs mit dieser inneren Überzeugung, ich diene Gott und ich tue Gott etwas Gutes, wenn ich diese Christen umbringe. Und er hat sehr viele Christen verfolgt und sie an die Behörden ausgeliefert. Er war total verblendet. Er war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde, und sein Eifer gegen die Christen war bekannt. Und dann kommt seine dramatische Bekehrung, die ihr alle kennt, weil ihr ja die Bibel lest, und falls ihr die Apostelgeschichte schon länger mal nicht gelesen habt, wäre das wieder ein Anstoß, mal dorthin zurückzukehren. Eine dramatische Bekehrung. Und während seiner Bekehrung erlebt er eine Berufung, und mit demselben Eifer, mit dem er religiös verblendet die Gemeinde verfolgt hatte, begann er nun, sich für diese Gemeinde einzusetzen, sein Leben zu riskieren, dazu beizutragen, dass die Gemeinde lebendig blieb und wuchs und ihren Dienst tun konnte. Er wurde dann ausgesendet, ging auf seine Missionsreisen, gründete Gemeinden und ist bis zum heutigen Tag der größte christliche Missionar und Apostel der Geschichte. Paulus, so beginnt dieser erste Korintherbrief. Und dann gibt es einen spannenden Wechsel. Sosthenes. Ich möchte dich fragen, wer war Sosthenes? Was wissen wir von ihm? Auch wenn wir die Bibel durchforschen, wissen wir von ihm fast nichts. Er war wahrscheinlich der Vorsteher der Synagoge in Korinth, und er wurde von den Griechen geschlagen, weil er Jude war, und als er Christ wurde, wurde er von den Juden geschlagen, weil er Christ wurde. Und dieser Sosthenes, von dem wir nicht sehr viel mehr wissen, er wird einfach als ein Bruder erwähnt. Aber er wird erwähnt. Und Paulus war es so wichtig, den Korinthern zu zeigen, dass die Gemeinde nicht nur durch große Namen und große Talente und überdurchschnittliche Begabungen gebaut wird, sondern dass neben diesen großen Begabungen und überdurchschnittlichen Personen genauso wichtig ist, dass sehr viele, von denen wir nichts wissen oder fast nichts wissen, am Bau der Gemeinde teilhaben, wie dieser Sosthenes. Und der Wert unseres Lebens, der Wert unseres Christseins hängt nicht an unserem Dienst, hängt nicht an unserer Berufung, sondern an dem, dass wir Brüder und Schwestern sind, an dem, dass wenn wir Jesus aufnehmen, dass wir Teil der Familie Gottes sind. Und so sollten wir auch einander respektieren als gleichwertige Brüder und Schwestern in dieser Familie, auch wenn unsere Dienste so unterschiedlich sein können und aus den Augen der Menschen so unterschiedlich bewertet werden. Respektieren wir einander. Und die Gemeinde, auch die Gemeinde in Korinth, war eine geistliche Familie. Und Freunde, das ist ein faszinierender Faktor der Gemeinde. Sie ist Familie und man gehört dazu, nicht wegen einer natürlichen Geburt, sondern zur Gemeinde gehört man wegen einer geistlichen Geburt. Man kann nicht als Kind einfach so in die Gemeinde hineingeboren werden durch eine natürliche Geburt. Es braucht die geistliche Geburt, dass man von Neuem geboren ist, dass Christus Herr wird und man ihm nachfolgt. Aber diese geistliche Familie hat Personen aus unglaublich unterschiedlichem Hintergrund. Die Gemeinde, die ich über 20 Jahre geleitet hatte, in dieser Gemeinde war ich immer wieder fasziniert von der Vielfalt dieser Familie. Ich gebe euch nur ein kleines Beispiel. Da saß in derselben Reihe ein Mann, ein großartiger Unternehmer, der eine große Firma aufgebaut hatte, der nur ein Auto besaß, bevor er heiratete. Er kam zur Gemeinde und hat dann geheiratet. Aber bevor er heiratete, hatte er nur ein Auto und das war ein Ferrari. Und er kam mit diesem seinem Auto in den Gottesdienst mit dem Ferrari. Und in der gleichen Reihe saß eine alte Schwester, die ein sehr schweres Leben hatte und keinen großen materiellen Reichtum. Und sie konnte sich gerade das Ticket leisten, um mit dem Tram in den Gottesdienst zu kommen. Und die beiden sitzen zusammen in derselben Reihe und beten Gott an und gehören zur Familie Gottes. Ein anderes Mal habe ich in der Gemeinde gefragt, wer ist heute Morgen die älteste Person? Und ich begann bei 80, ich endete bei 92. Die älteste Person, die an jenem Morgen im Gottesdienst saß, war 92 Jahre alt. Dann fragte ich, wer ist denn die jüngste Person? Die war 15. Im gleichen Gottesdienst. 75 Jahre. Drei Generationen Unterschied. Das ist die Familie Gottes. Und die Familie Gottes, zu der gehören auch verschiedene Nationalitäten. Einmal habe ich auch im Gottesdienst gefragt, wer ist nicht Schweizer, wer hat einen anderen Pass? Und ist ein Drittel der Gemeinde aufgestanden. Freunde, die Gemeinde ist eine farbenprächtige, wunderbare Familie. Und ich sage immer, die Leute, die in der Gemeinde zusammenkommen, die würden nie in irgendeinem anderen Club zusammenkommen. Nie. Es ist der Geist Gottes, der diese Menschen verbindet und sie zur Gemeinde macht. Und da gehörst du dazu. Und wenn wir in unserem Text weitergehen, dann sehen wir, dass Paulus diese Menschen, diese unterschiedlichen Menschen aus verschiedenem Hintergrund, dass er sie als Heilige bezeichnet. Als Heilige, gut, wir haben da eine Belastung in unserem Verständnis von der Geschichte her. Wir denken, Heilige seien fehlerlose Menschen, vollkommene Menschen. Und diese Menschen in Korinth waren das ganz sicher nicht, denn wenn wir dann weiterlesen im Kapitel 2 und im Kapitel 3 und im Kapitel 4 und dann ganz besonders im Kapitel 5, dann merken wir, die waren alles andere als in unserem Sinn Heilige. Aber Heilige sind nicht fehlerlose Menschen, sondern Heilige sind Menschen, die verstehen, wie es das griechische Wort eigentlich meint, mein Leben sollte auf die Seite gestellt sein für Gott, ihm gehören. Und dazu gehört meine Lebenseinstellung, dazu gehören meine moralischen Überzeugungen, dazu gehört meine Verbindung zur Gemeinde. Und alle Menschen, die als Heilige bezeichnet werden, die sind unterwegs mit Jesus, die sind noch nicht am Ziel. Und sie lernen gemeinsam und sie helfen einander, hier Fortschritte zu machen. Und Paulus nennt sie nicht nur Heilige, sondern auch Berufene. Und da möchte ich wieder anknüpfen am letzten Mal, als ich hier war. Wir können nicht einfach nur Menschen sein, die jetzt brauche ich ein ganz altes Wort, den Heilsgenuss in Anspruch nehmen, oder? Sagen, ich bin gerettet, Jesus hat mich gerettet, mein ewiges Leben ist geklärt, meine Sünden sind vergeben, wunderbar, ich bin mit ihm unterwegs. Paulus sagt, ihr seid berufene Heilige. Auf eurem Leben ist eine Berufung. Auf deinem Leben ist nicht nur das Zeichen eines geheiligten Lebens. Auf deinem Leben ist eine Berufung. Nun mag diese Berufung vielleicht nicht besonders sichtbar sein in den Augen der Menschen. Aber wir verstehen, dass wir für Jesus unterwegs sind, dass wir ihm dienen. Und zwar nicht nur in den Aktivitäten der Gemeinde, sondern als Familienväter und als Unternehmer und als Angestellte. Wir sind immer Berufene. Und überall, wo wir sind, tragen wir das Reich Gottes mit hinein in dieses Leben, in dem wir uns bewegen, in diesem natürlichen Leben. Wir leben nicht auf einem anderen Planeten. Wir sind hier mitten in dieser Welt. Als Berufene. Und es ist so wichtig, dass wir diese Berufung ernst nehmen und uns bewusst sind. Ich kann mich nicht einfach bewegen wie Menschen ohne Berufung. Denn auf meinem Leben ist die Sendung des Königs der Könige und ich repräsentiere ihn. Manchmal gelingt es mir besser und manchmal gelingt es mir weniger gut. Aber das ist Berufung. Und dann kann die Berufung auch in einen geistlichen Dienst münden. Ist ja wunderbar. Die Gemeinde lebt nur, wenn viele Menschen diesen geistlichen Dienst tun. Und ich habe heute Morgen hier unten die KIGO-Mitarbeiter gesehen, die schon hier waren um 8:55 und schon ihr T-Shirt trugen und vorbereitet haben. Und so. Die üben ihre Berufung aus, genau gleich wie die, die hier Musik machen oder die, die dann die Buchhaltung der Gemeinde führen oder das Frauenkaffee leiten oder was immer ihr habt. Berufung. Und nachdem Paulus den Menschen klar gemacht hat, ihr gehört zur Familie, ihr seid heilige Menschen und ihr seid in einer Berufung, wünscht er ihnen zwei Dinge. Es ist dieser paulinische Friedensgruß, der in allen seinen Briefen vorkommt. Gnade und Frieden. Gnade und Frieden. Gott ist ein gnädiger Gott. Und wir leben ja 500 Jahre Reformation, nicht wahr? 1519 ging die Reformation in Zürich los. Und es gibt einen guten Film über das Leben von Zwingli. Da kannst du mal schauen, was für eine Kraft das Verständnis von Gnade in jener Zeit hatte. Unsere Rettung geschieht durch Gnade. Wir haben keinen Anspruch. Gott schenkt sie uns, wir kriegen sie unverdient. Unsere Berufung ist Gnade, unsere Gaben sind Gnade, unser Leben ist Gnade. Und dann spricht er von Frieden. Und auch hier wieder, Friede ist nicht einfach das Ausbleiben von Krieg, sondern in der Bibel hat der Friede eine tiefe Bedeutung. Es ist dieses ganzheitliche Wohlergehen eines Menschen. Wir würden sagen nach Geist, Seele und Leib. Aber mehr als das, es ist auch harmonische Beziehung in diesem Frieden im biblischen Verständnis. Frieden zwischen Gott und dem Menschen. Frieden zwischen den Menschen. Frieden zwischen den Ehepaaren, Frieden in der Familie, Frieden im Staat, Frieden im Geschäft. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, denn das Gegenteil von Frieden ist nicht primär Unfrieden, sondern Unordnung. Und Unordnung ist immer zerstörerisch. In einer meiner Unterrichtsklassen war Urs. Damals als 15-, 16-Jähriger, er stammte aus einer Familie, die schon seit zwei Generationen unterwegs war mit Jesus. Nach dem Mundi-Abschluss hat er ein bisschen Jesus-Ferien gemacht und versucht, das Leben mal von einer anderen Seite zu nehmen, hat dann aber zurückgefunden und mit 20 Jahren geheiratet. Und hatte mit seiner Frau bald das erste Kind. Urs war Polizist. Und an einem Freitagmorgen, kurz nach 7, kriege ich einen Anruf von seiner weinenden Mutter. Urs sei bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen und ob ich bereit wäre, die Beerdigung zu halten. Das kannst du dir vorstellen, wenn so ein noch nicht ganz 22-jähriger junger Mann mit einem kleinen Kind stirbt, wie schwierig so eine Beerdigung ist. Kommt dazu, dass das ganze Polizeikorps dabei war, das halbe Dorf, alle Freunde, alle Verwandten. Und ich dachte mir, Herr, was sagt man da? Und als ich auf die Kanzel stieg, sah ich diese herausfordernden Augen. So, Pfaff, was machst du jetzt? Welche wässrigen Worte wirst du uns jetzt über den Kopf leeren? Und ich bekam in meiner Vorbereitung ein Wort, das mir seither diesen Frieden Gottes in einer Dimension vertieft hat, wie ich ihn vorher nicht verstand. Philipper 4, Vers 7 sagt, und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt oder der höher ist als jede Vernunft, bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Und ich habe der Trauergemeinde gesagt, Vernunft ist nicht die letzte Instanz. In unserem Leben können wir nie alles erklären. Es gibt etwas, das viel höher ist als unsere Vernunft. Das ist der Friede Gottes. Und wenn wir im Frieden Gottes leben, dann werden auch unsere Gedanken bewahrt. Und wir können auch die schwierigsten, die traurigsten, die unverständlichsten Situationen unseres Lebens meistern. Paulus schreibt von diesem Frieden. Und ich habe der Trauergemeinde gesagt, im Herzen seiner jungen Frau, bei allem, was jetzt gefühlsmäßig und an Fragen sie quält, liegt letztlich der tiefe Friede Gottes, dass sie weiß, ihr Mann ist in den Händen Gottes gestorben und er wird seinen Plan auch mit ihr und dem Kind weiterführen. Es gibt ein Lied, das wir früher aus dem Pfingstjubel gesungen haben und ich möchte hier gar keinen Werbespot für den Pfingstjubel machen. Ich möchte auf dieses großartige Lied hinweisen, das ein Mann geschrieben hat, ungefähr 1850. Sein Name war Philip Bliss. Interessanterweise, er war Engländer, heißt Bliss Glückseligkeit auf Deutsch. Und dieses Lied heißt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit sinkt, und jetzt kommt eine blöde Übersetzung. Mir ist wohl in dem Herrn. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass diese selbstsüchtigen letzten Worte den ganzen Text die Kraft nehmen. Auf Englisch heißt es, it is well with my soul. wenn der Friede Gottes unser Herz durchströmt, das, was Paulus den Korinthern in all ihren Stürmen, in all ihren Fragen, in all ihrer Unzufriedenheit, in all ihren Kämpfen, in all ihrer Unvollkommenheit zuspricht. Wenn dieser Friede in unserem Herzen ist, dann ist es mit unserer Seele in Ordnung. Und ich kann in schwierigen Situationen sein und mit meiner Seele ist es nicht in Ordnung, weil ich Vorwürfe mache an Menschen, an Umstände, an Gott, an verantwortliche Personen, was anderes. Und Freunde, diese Gnade und dieser Friede, die Paulus der Gemeinde in Korinth wünscht, sind keine menschlichen Größen, sondern Geschenke, die Gott in unser Herz gibt, damit wir die Begeisterung für die Gemeinde bewahren. Er schließt dann diesen Abschnitt, indem er sagt, ihr seid reich in Christus. Was für eine Sicht! Ich erinnere euch daran, lest den Korintherbrief mal durch, macht eine Liste all dieser Probleme und Schwierigkeiten und ihr sagt, Mensch, lebe ich in einer schönen Gemeinde, wenn ihr all das gemacht habt. Und diesen Menschen sagt Paulus, ihr seid reich in Christus. Es ist natürlich kein äußerer Reichtum, es ist ein innerer Reichtum. Und innerer Reichtum hat damit zu tun, dass ich nicht nur diesen Frieden habe und diese Gnade erlebt habe, von der wir gesprochen haben, sondern eben auch das Wirken Gottes immer wieder erleben kann. Wenn wir Bekehrungen erleben, Veränderungen erleben von Menschen, auch von uns selbst, wenn wir sehen, die geistlichen Gaben sind in Operation, die Erkenntnis steigt, das Wort Gottes hat Kraft, wenn es verkündigt wird. Ich bin begeistert von dem, was Gott in der Gemeinde tut. Dann bekommen wir diese positive Sicht über die Gemeinde, ohne dass wir die Realitäten übersehen, sondern wir arbeiten an dem, was noch nicht so ist, wie es sein soll. Die Gemeinde lebt in dieser Gemeinschaft mit Jesus. Sie lebt in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und die Menschen helfen einander unterwegs zu sein. Und diese Begeisterung, die kann auch abnehmen und diese Begeisterung, die wird auch torpediert. Und du weißt ja, wie das ist. Wenn die Begeisterung fehlt, dann hat plötzlich etwas nicht mehr so große Bedeutung. Mami, ich möchte ein Meerschweinchen. Ja, warum? Es sind so herzige Tierchen. Und ja, du weißt, dass man die misten will. Ja, ist kein Problem, ich miste die schon und so. Und ihr wisst die Geschichte, oder? Nach 14 Tagen, wer mistet das Meerschweinchen? Die Begeisterung ist abgeklungen. Und das darf in der Gemeinde nicht geschehen. Ich weiß nicht, wie stark deine Begeisterung für die Gemeinde ist. Und natürlich kann man sagen, ja, für die weltweite Gemeinde, wenn ich so sehe, was da alles geschieht in anderen Gemeinden und so. Und ihr wisst ja, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns und bei den anderen geschieht immer mehr und ist es immer schöner. Und wenn man mal eine andere Gemeinde besucht, dann sieht man die Dinge, die einem sehr gefallen und die man in der eigenen Gemeinde vielleicht nicht hat. Und schon ist die Begeisterung weg. Freunde, es ist eine heilige Pflicht, dass wir die Leidenschaft für Jesus nicht verlieren und damit die Begeisterung für die Gemeinde nicht verlieren. Ich habe eine Gemeinde übernommen, die völlig am Boden war. Der Gemeindeleiter lebte ein Jahr lang im Ehebruch mit seiner Sekretärin, bevor es aufgeflogen ist. Als es aufgeflogen war, war die Gemeinde so enttäuscht, dass ein Drittel die Gemeinde verließ. Es gab zwei Parteiungen in dieser Gemeinde. Die einen dachten, man müsse jetzt, weiß ich nicht was, mit einem superheiligen Kurs die Gemeinde reinigen und die anderen fanden, man sei viel zu hart mit diesem Pastor umgegangen. Und in der Stadt sagten die Leute, diese Gemeinde wird in einigen Jahren tot sein. Und Fakt ist, dass 7 Jahre später diese Gemeinde die größte Gemeinde in der Stadt war, die begeisterndste Gemeinde in der Stadt war. Das ist das Werk Gottes. Aber es ist auch diesen Menschen in der Gemeinde hoch anzurechnen, dass sie zurückfanden in diese Leidenschaft und in diese Begeisterung für die Gemeinde und in diesen Glauben, dass Gott mit der Gemeinde Geschichte machen will. Wie sieht das bei dir aus? Bist du dankbar für die Gemeinde? Man merkt so ein bisschen, wie man über die Gemeinde spricht, oder? Und ich muss euch ehrlich bekennen, ich habe auch schon über unsere Gemeinde ein paar Dinge gesagt, die mich geärgert haben. Aber wie reden wir über die Gemeinde? Wie sehen wir die Gemeinde? So wie sie Jesus sieht, so wie sie Paulus gesehen hat, diese korinthische Gemeinde mit all ihren Problemen. Wie behandeln wir die Gemeinde? Mit Respekt, weil sie ihm gehört, dem Herrn. Und haben wir den Glauben, dass er seine Gemeinde nicht aufgegeben hat? Ich möchte dich ermutigen, begeistert zu bleiben für die Gemeinde. Oder wenn du aus irgendwelchen begreiflichen Gründen nicht mehr so begeistert bist für die Gemeinde, oder wenn du noch gar nie so richtig begeistert gewesen bist für die Gemeinde. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen, währenddem wir jetzt noch miteinander anbeten, einfach deine Begeisterung für die Gemeinde zu erneuern. Den Herrn zu bitten, dir eine geistliche Sicht zu geben, von dem, wie er die Gemeinde sieht. Und das Potenzial, das auch in dieser Gemeinde hier ist, befreien will, um der Welt seine Gnade und seine Größe und seinen Frieden zu zeigen. Können wir beten zusammen? Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort nicht einfach nur voll von Kraft und Segen ist, sondern dass du dein Wort auch immer wieder lebendig machst in unseren Herzen. Und ich bitte dich, dass du das auch tust in diesen Momenten heute Morgen. Du kennst jeden Einzelnen, der hier sitzt. Du weißt, wie wir unterwegs sind mit dir. Du weißt, was unser Leben erfreut, was unser Leben betrübt. Du kennst die Fragen, die wir haben, vielleicht auch die unbeantworteten Fragen. Und ich bitte dich, dass du mit deinem großen Frieden die Herzen durchflutest und uns die Sicht der Gnade ganz neu zurückgibst, wenn sie verloren gegangen ist. Ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist das Feuer entfachst, dass wir begeistert sind von der Gemeinde, die deine Sache ist. In Jesu Namen. Amen.